ARD Sounds.
Stufen 3.
2, deiner.
Und jetzt Nutzlast, 2270 Kilogramm.
Oh Mann, 30 bis 65, so eine Kackrakete, mein Centaur. Deiner.
Das ist so richtig wenig.
Ja, was willst du? Damit kannst du ja gar nichts anfangen.
Okay, als nächstes Schub, 3,4 Millionen Kilopond.
Was, Mann, das ist die Saturn 5, oder? Oh Mann.
Vielleicht.
Ich hab die Vostok mit 500.000, damit schlägt man eigentlich alles. Da hast du, Mann. Ach, du hast gewonnen.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Okay, für alle, die sich fragen, was ist eigentlich hier los? Ein bisschen anderer Einstieg in eine bisschen andere Folge. David, hast du früher als Kind Quartett gespielt?
Ja, wir haben aber hauptsächlich Autoquartetts gespielt. So, das war in meinem Freundeskreis der große Hit, nie Raketen leider.
Das ist so ganz lustig, weil ich war früher in der Zies Maulwurfsgruppe, betreute Grundschule, immer sofort nach der Schule. Und da gab es auch so ein Quartett mit Autos und vor allem auch mit so LKWs und so. Ich habe das so richtig doll geliebt.
Stimmt, LKWs früher. Haben wir auch gemacht, ja.
Ja. Ja.
Die hatten immer so richtig geil PS.
Wir sprechen natürlich heute nicht über LKWs, sondern über verschiedene Antriebstechnologien in der Raumfahrt. Und irgendwie kam bei dem Thema gleich am Anfang die Idee mit dem Quartett auf.
Ja, ich habe dann für viel zu viel Geld im Internet das Quartett gekauft, das wir jetzt gerade gespielt haben. Das ist so ein Raketenquartett. Allerdings ist das schon ein bisschen älter. Das erkennt man zum Beispiel ja, ganz gut daran, dass auf der Karte der Saturn 5 steht, Trägerrakete bei der ersten bemannten Mondumkreisung im Dezember 1968. Damit ist Apollo 8 gemeint.
Das heißt, dass es ja schon richtig alt ist, denn die Saturn 5 war ja später auch die Trägerrakete bei der ersten Mondlandung mit Apollo 11 und dann auch bei allen weiteren Mondlandungen. Das heißt, aus heutiger Sicht ist sie dafür natürlich viel bekannter als für Apollo 8. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen so, als würde man bei einem Politikquartett bei Angela Merkel schreiben, sie war Bundesumweltministerin im Kabinett Kohl 5. Das stimmt zwar. Aber ihr Claim to Fame ist ja was anderes. Und deswegen können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieses Quartett auf jeden Fall nach Apollo 8 entstanden ist, aber vor Apollo 11, also irgendwann im Winter, Frühjahr 1969.
Am besten finde ich bei diesem Quartett ganz kurz noch die Titelkarte ganz vorne. Da steht fett drauf mit Cape Kennedy-Ausweis. Und der ist dann hinten auf dieser Deckkarte drauf. Ich lese das mal vor. Der Inhaber ist berechtigt, das Gelände von Cape Kennedy zur Besichtigung zu betreten. Im Rahmen der Bestimmungen der US-Raumbehörde hat er freien Zutritt zu sämtlichen Anlagen und darf Auskünfte verlangen. Seine Aufträge dienen der friedlichen Raumfahrt. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren, wie weit ich damit komme. Ja, wahrscheinlich reden Sie sich dann damit raus, dass es ja schon seit 50 Jahren nicht mehr Cape Kennedy heißt, sondern wieder Cape Canaveral.
Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, okay, es ist Zeit, dass es ein neues Raketenquartett gibt. Und dann haben wir unser eigenes gemacht. Die Idee ist nämlich jetzt, dass David und ich damit gleich eine Runde spielen und jede Karte steht für eine bestimmte Antriebstechnologie, über die wir dann sprechen können.
Und wir sind ehrlich, wir haben ein bisschen gemogelt. Unsere jeweils erste Karte ist eine der beiden, ich nenne es mal Standard-Raketentechnologien.
Aber dafür gibt es dann nachher auch ein paar richtig coole Sachen, so als Ausgleich dafür, dass wir gemogelt haben am Anfang.
Ja. Und um das auszugleichen, dass wir so ein bisschen mogeln, haben wir dann auch so ein paar richtig abgefahrene Sachen noch mit dabei, die dann ja vielleicht auch schon gleich als zweite Karte kommen können.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es wirklich nicht. Also, Anne, ich würde sagen, du hast gewonnen. Ich fange an mit der nächsten Runde. Los geht die Revanche. Oh, die erste Karte, die gefällt mir gleich sehr gut. Damit hast du mich nämlich eben geschlagen. Oder ja, so praktisch. Es ist,
bin gespannt, welche Kategorie du nimmst.
Das Triebwerk ist das Rocketdyne F1. Das ist das Triebwerk der Saturn V, der Mondrakete. Und ich schaue jetzt mal hier drauf, was nehme ich? Okay, das Fiese ist jetzt so ein bisschen, dadurch, dass wir so leicht gemogelt haben, weiß ich ja, was für eine Art von Triebwerk bei dir jetzt ist. Ja. Und ich weiß, dass ich dich mit dem Schub nicht schlagen werde, sehr wahrscheinlich.
Ich glaube auch.
Aber deswegen ist ein bisschen fies, aber ich nehme den spezifischen Impuls. Damit müsste ich dich schlagen. Das ist 304 Sekunden.
269 Sekunden.
Oh, das ist aber gar nicht schlecht. Was hast du?
Ich habe das SLS 5-Segment Booster, also die Feststoff-Booster, die am Space Launch System der neuen Mondrakete, okay, cooler Vergleich natürlich jetzt, an der neuen Mondrakete dran sind.
Ja, und ich habe, also Schub, weiß ich ja, dass du mich auf jeden Fall schlagen würdest. Da habe ich 7700 Kilonewton. Was hast du da?
16.000 Kilonewton. Ja, das ist quasi auch der Selling Point von Feststoffantrieben, dass die einen extrem hohen Schub haben, um halt schnell von der Erde wegzukommen.
Genau. Und ja, wir sprechen jetzt erstmal über diese beiden Kategorien. Das sind einmal Flüssigtreibstofftriebwerke wie das Rocketdyne F1. Das ist ein Triebwerk, das mit RP1 funktioniert. Das ist hochraffiniertes Kerosin und Flüssigsauerstoff. Diese Triebwerke funktionieren so, dass diese beiden Treibstoffe in das Triebwerk reingepumpt werden, da verbrannt werden und dann eben die Verbrennungsgase ausgestoßen werden. Das ist der Schub. Ja, die andere Kategorie, die von Anne, das sind die Feststoffbooster.
Genau, jetzt spezifisch hier bei diesem ist es sogar noch extra interessant. Also ich hatte ja eben schon gesagt, das ist ein 5-Segment-Booster vom SLS und das ist so entstanden aus dem Space Shuttle-Boostern. Die hatten 4 Segmente und jetzt bis zum Mond haben die quasi noch ein Segment obendrauf gesetzt. Was ich da immer noch ganz spannend finde, ist, solche Feststoffraketen sind, wenn man so will, die ältesten Raketen. Also die gibt es schon super lange. Die gab es zum Beispiel schon im alten China und zwar vor über 1000 Jahren. Kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel so Feuerwerksraketen oder eben auch Raketen als Waffen, jetzt nicht für die Raumfahrt natürlich, ne? Aber das ist im Vergleich zu Flüssigraketentriebwerken halt super lange, denn die gibt es dieses Jahr genau 100 Jahre. Also cool, dass wir die Folge dieses Jahr machen, denn 1926 hat Robert Goddard in den USA das erste Flüssigraketentriebwerk gezündet.
Und Flüssigraketen, die haben dann ja uns die Raumfahrt praktisch ermöglicht. Feststoffraketen, die haben auf jeden Fall mehr Schub. Aber die haben ganz viele Nachteile gegenüber den Flüssigraketentriebwerken. Die lassen sich nicht abschalten, die lassen sich nicht steuern. Also ich kann nicht sagen, ich will mehr oder weniger Schub. Die Flüssigraketentriebwerke, die sind auch effizienter. Und das war jetzt die Kategorie, in der ich gerade gewonnen habe. Spezifischer Impuls, das ist so ein bisschen die Effizienz von Raketen. Es ist recht kompliziert. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Verbrauch bei einem Auto. Das ist ja auch so die Effizienz. Wenn ich 5 Liter auf 100 Kilometer brauche, dann komme ich eben mit so und so vielen Litern Treibstoff so weit. Und ja, der spezifische Impuls, Anne, du kannst es besser erklären.
Der spezifische Impuls ist, wir haben ja schon über den Schub geredet und der spezifische Impuls ist im Prinzip der Schub pro Kilogramm Masse, was ausgestoßen wird. Also das mit Effizienz zu beschreiben, ist eigentlich total super. Und noch ein vielleicht bisschen nerdiger Anmerkung, weil wir das ja eben so in Sekunden angegeben haben und das ist eigentlich nicht die SI-Einheit für spezifischen Impuls, aber das ist für Raketentriebwerke so eine gängige Angabe und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass halt viel Raketenkram in Amerika gemacht wird, wo die ja immer so ein bisschen komische Einheiten benutzen, also so Pfund statt Kilogramm und sowas. Und man hat das ja ein bisschen clever gemacht, dass man bei Sekunden irgendwie endet, mit denen wir uns alle so anfreunden können, indem man das dann noch in Abhängigkeit von der Fallbeschleunigung angibt. Also wenn man das quasi umrechnen will, dann muss man da das multiplizieren mit der Erdbeschleunigung, zum Beispiel beim Start jetzt, ne?
Okay. Vielleicht noch kurz, es gibt verschiedene Treibstoffe für die Flüssigtreibstoffraketen, die man verwenden kann. Ich habe gerade gesagt, RP1 hat das F1-Triebwerk der Saturn V verwendet. Das wird heute auch noch eingesetzt, RP1. In Russland heißt es dann ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist das das Gleiche. Es gibt auch noch zum Beispiel Wasserstoff. Wasserstoff hat einen sehr hohen spezifischen Impuls, aber relativ wenig Schub. Die Ariane 6 zum Beispiel oder auch das Space Shuttle, deren Haupttriebwerk hat Wasserstoff als Treibstoff. Aber weil das so wenig Schub hat, brauchen die noch die Feststoffbooster, also im Space Shuttle. Oder auch das SLS. Also Anne, in deiner Karte, das SLS, ja. Die Feststoffbooster sind da dran, weil...
Das würde sonst nicht abheben. Also die Faustregel ist natürlich so ein bisschen, du brauchst mehr Schub, als die Rakete Gewichtskraft nach unten hat. Also nur, und bei Wasserstoff, Sauerstoff als Kombi ist der Schub nicht groß genug. Dafür ist halt der spezifische Impuls sehr hoch und das ist dann eben cool fürs Vakuum. Deswegen haben obere Stufen meistens Triebwerke, die einen hohen spezifischen Impuls haben, aber zum Starten braucht man viel Schub.
Und ich muss nicht so viel Treibstoff mitnehmen, um dann, wenn ich mal im All bin, weit damit zu kommen.
Genau.
Es gibt auch noch eine ganze Menge andere flüssiger Treibstoffe. Methan ist zum Beispiel gerade ganz groß im Kommen, weil das auf dem Mars produziert werden kann, theoretisch, beziehungsweise nicht nur theoretisch, das wurde auch schon bewiesen, dass das geht. Und das bedeutet, wenn ich mit einer Methanrakete zum Mars fliege, dann kann ich da meinen Treibstoff neu produzieren und betanken und wieder zurückfliegen. Muss ich den Treibstoff auch nicht mitnehmen.
Das Starship von SpaceX hat zum Beispiel ein Methantriebwerk, deswegen.
Okay, weiter geht's. Ich habe als nächstes das Ikaros Sonnensegel.
Aber nicht schlecht.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Sonnensegel, was soll denn das für ein Antrieb sein? Da ja, sprechen wir gleich drüber, aber ich schaue erstmal, was spiele ich denn? Also den Schub spiele ich ganz bestimmt nicht mit 1,12 Millinewton.
Schade.
Ich wieder den spezifischen Impuls, wobei da könnte man wahrscheinlich drüber diskutieren. Das liebe ich auch bei so Quartettspielen, dass da manchmal Werte sind, die man gar nicht richtig vergleichen kann. Aber deswegen spiele ich auch wieder den spezifischen Impuls. Der ist nämlich unendlich. So ist es hier eingetragen.
Ja, okay, wow. Okay. Gut, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, du gewinnst die Runde nochmal. Also mein spezifischer Impuls ist 227 Sekunden und ich habe das Aerojet MR-103. Das ist ein ganz interessantes oder auch ein bisschen spezielleres Triebwerk, weil es ein sogenanntes Lageregelungstriebwerk ist. Also kein Triebwerk von einer Raketenstufe, die jetzt abhebt von der Erde, sondern das wird später eingesetzt, wenn Raumsonden im All sind, damit die, wie der Name schon sagt, ihre Lage regeln, also ihre Orientierung korrigieren können.
Und das Aerojet MR-103, ein schöner Name, das ist echt eins der am häufigsten eingesetzten Triebwerke. Man kann das eigentlich kaufen von Aerojet, so off the shelf. Und es wurde zum Beispiel bei den Voyager-Sonden eingesetzt.
Wir haben hier auf unserer Quartettkarte, da ist schade, dass du die Kategorie nicht ausgewählt hast, über 1500 Einsätze bisher. Also für dieses Lageregelungstriebwerk, das ist echt cool.
Ja,
genau. Und wahrscheinlich der berühmteste Einsatz ist auf den Voyager-Sonden,
ja,
die ja schon über 45 Jahre im All sind und auch schon ein paar Mal ihre Orientierung damit regeln mussten. Übrigens, Fun Fact, die haben zwei Sets, also ein Set sind immer vier Triebwerke davon, um halt perfekt die Lage zu regeln. Und die haben zwei Sets davon an Bord und das eine Set, das hatten die, also um so Bahnkorrekturen zu machen. Und zwar, als die gestartet sind, da waren die ja dann beim Jupiter und beim Saturn und auch bei den Monden. Und da hatten die das eine Set benutzt und dann haben die das 37 Jahre nicht mehr benutzt und quasi das andere Set genommen, um die Orientierung immer mal wieder zu anzupassen. Dann haben die irgendwann gemerkt, okay, Mist, unsere Orientierungstriebwerke, die kommen langsam in die Jahre und sind so ein bisschen altersschwach. Und dann haben sie sich überlegt, könnten wir vielleicht diese Backup-Triebwerke nochmal anmachen und jetzt quasi benutzen, um die anderen so ein bisschen abzulösen. Und das hat tatsächlich geklappt. Also fand ich krass, so nach 37 Jahren. Die haben die 1980 zuletzt benutzt und dann 2017 nochmal angemacht. Und das hat funktioniert. Und dann dachte ich so, ja, okay, wow, also weiß jetzt nicht, ne? Stellt euch vor, wir haben unser Auto 37 Jahre so rumstehen. Am besten noch wird das die ganze Zeit beballert mit Weltraumstrahlung und so weiter.
Ja.
Und dann zündet man das nochmal und das hat funktioniert.
Ja, also bei den Einsätzen, da hättest du mich auf jeden Fall geschlagen. Da habe ich nämlich beim Ikaros-Sonnensegel einen Einsatz. Und das war ein experimenteller Einsatz von so einem Sonnensegel von der japanischen Weltraumagentur JAXA. Es ist das erste Sonnensegel, was für eine interplanetare Reise benutzt wurde. Das finde ich echt Wahnsinn. Also die sind damit zur Venus geflogen. Und genau, also was ist eigentlich ein Sonnensegel? Eigentlich ist es ganz genau das, wonach es sich anhört. Es ist ein Segel, das mit der Energie der Sonne sich fortbewegt, weil die Lichtteilchen der Sonne, die üben einen Impuls aus oder alle Lichtteilchen, wenn sie irgendwo draufkommen. Also wenn ich meine Hand unter eine Lampe halte, dann kommt da Licht drauf und das drückt ganz bisschen meine Hand runter. Es ist so wenig, dass man da absolut nichts davon spürt. Aber wenn das Sonnensegel groß genug ist und wenn ich keine Erdbeschleunigung habe, die mir irgendwie im Weg ist und schon gar keine Atmosphäre, dann kann ich das nutzen, um im All ganz, ganz weit zu kommen.
Das muss halt wirklich, wirklich groß sein und die Nutzlast wirklich, wirklich klein,
ja,
wenig wiegen. Aber es gibt so verschiedene Ideen schon für die Zukunft, wie man das halt irgendwie nutzen kann, um halt vielleicht wirklich mal auch rauszukommen aus dem Sonnensystem in einer annehmbareren Zeit als jetzt die Voyager-Sonden zum Beispiel. Aber das geht dann halt nur für eine Nutzlast, die so ein paar Gramm wiegt und halt ein riesiges Sonnensegel hat.
Ja, genau. Aber so ein bisschen komisch ist jetzt, was hat es denn mit diesem unendlich großen spezifischen Impuls auf sich? Naja, spezifischer Impuls, der bezieht sich darauf, wenn was ausgestoßen wird von meinem Treibstoff. Aber bei einem Sonnensegel habe ich ja gar keinen Treibstoff. Deswegen ja, passt diese Kategorie nicht so ganz gut dazu. Deswegen meinte ich auch, kann man so vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, ob man wirklich sagen kann, das hat einen unendlich hohen spezifischen Impuls oder hat es einfach gar keinen spezifischen Impuls.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass man sagen kann, dass spezifischer Impuls Schub pro Kilogramm Masse, die ausgestoßen wird, ist. Und naja, ist schon ein bisschen gemogelt, ne? Weil wenn wir null Masse haben, durch null teilen ist ja verboten.
Aber ist das nicht unendlich? Kann man nicht sagen, dass das unendlich ist?
Nein, das ist, geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn man sich quasi null immer mehr annähert, dann nähert man sich unendlich an. Deswegen ist es eine berechtigte Frage, ob man jetzt sagt, okay, der spezifische Impuls geht gegen unendlich oder er existiert so in dem Sinne nicht.
Aber ja, das ist natürlich ein riesiger Vorteil von Sonnensegeln. Ich brauche keinen Treibstoff. Ja, ich finde schon spannend. Also 2 Jahre haben die, glaube ich, gebraucht mit dem Sonnensegel, um zur Venus zu kommen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig langsam.
Wir vergleichen ja jetzt hier quasi zwei, ich würde mal sagen, sehr, sehr unterschiedliche Antriebsarten. Und ist vielleicht nochmal ein guter Moment, um zu sagen, wie so ein Raketenantrieb normalerweise funktioniert. Und zwar basiert das Ganze eigentlich immer auf dem sogenannten Rückstoßprinzip. Weil man ja im All nicht jetzt wie zum Beispiel hier auf der Erde sich an irgendwas abstoßen kann oder so. Also man kann im All nicht Fahrrad fahren oder Auto fahren, geht auch nicht. Wir müssen halt immer das Rückstoßprinzip benutzen. Das kennen viele vielleicht auch noch so als Newtons drittes Gesetz. Aktio gleich Reaktio. Man stößt irgendwas nach hinten aus und bewegt es ja nach vorne. Und in dem Fall ist, was man ausstößt, im klassischen Fall Abgas, also von so einem chemischen Triebwerk. Aber wir haben ja jetzt gerade schon das Sonnensegel gehabt. Also es gibt auch einige Alternativen, die teilweise erprobt werden, teilweise noch sehr weit in der Zukunft sind, die das Ganze ein bisschen anders machen. Aber am Ende brauchst du ja trotzdem immer irgendwas, was irgendwo gegendrückt.
Ja, und wenn es Licht ist, was da dagegen drückt, das reicht auch schon. So, ich guck mal weiter. Was habe ich als
nächste
nächstes?
Runde.
Ja, der RD0410 nukleare Antrieb. Ja, jetzt wird's.
Nuklear klingt schon mal gut.
Und was ich daran sehr schön finde, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spekulativ, aber man muss dazu sagen, also Anzahl Einsätze werde ich jetzt sicher nicht spielen, weil so ein nukleares Triebwerk in dieser Form, das ist noch nie geflogen. Deswegen ist das ja eigentlich ganz spannend auch.
Schade für mich.
Ja, sehr schade. Es wird schon sehr lang dran rumentwickelt. Dieses hier, das RD0410, ist tatsächlich noch aus der Sowjetzeit, aber die Amerikaner haben auch eins entwickelt, aber ja, es kam nie zu einem Einsatz im All.
In Amerika wurde das ja sogar schon in den 60ern entwickelt. Also die haben schon angefangen, sogar noch viel früher. Und zwar schon bevor die NASA überhaupt gegründet wurde.
Ja, aber ich muss jetzt noch überlegen, was ich denn spiele. Auch da wieder Schub ist ultra gering bei solchen Triebwerken. Ich bin fast schon geneigt, schon wieder den spezifischen Impuls zu machen, weil der ist sehr hoch. Aber ich mache jetzt mal was anderes einfach und mache die Brenndauer bei einer typischen Konfiguration. Wie lange ist denn so ein Triebwerk gezündet? Also dadurch, dass es so ein Triebwerk noch nie gab, kann man das nicht genau sagen. Aber theoretisch sind die darauf ausgelegt, dass die sehr lange an sind und sehr lange Schub liefern. In dem Fall jetzt eine Stunde ungefähr.
Ach ja, meins hat 10.400
Stunden.
Oh Mann.
Okay. Ja. Was hast du denn?
Ich habe das Mycen-Ionen-Triebwerk. Oh,
puh, ja, klar.
Endlich.
Ja.
Endlich.
Da hätte ich aber auch beim spezifischen Impuls, glaube ich, abgekackt, oder?
Ja, wahrscheinlich. 3200 Sekunden.
Ja, ja. 910 habe ich.
Ja, guck mal. Aber ja, okay, das ist jetzt Glück für mich. Genau, aber ja, Ionentriebwerk, auch nochmal so eine bisschen andere Antriebstechnologie. Also nicht chemisch, sondern, wie der Name schon sagt, es benutzt Ionen. Und das ist eigentlich, man könnte sagen, wie ein elektromagnetisches Triebwerk. Also das gibt es oder gab es auch schon in verschiedenen Formen. Also jetzt konkret das, was ich hier als Karte gezogen hatte, dieses Mycen-Ionen-Triebwerk, das ist auf den Hayabusa und Hayabusa 2 Missionen geflogen und das waren auch richtig coole Missionen von der JAXA wieder, von der japanischen Weltraumorganisation, die bei Asteroiden waren und da Proben eingesammelt und dann zur Erde gebracht haben. Also genau, coole Mission und elektromagnetisches Triebwerk bedeutet im Prinzip, dass die ihren Treibstoff ionisieren und dann elektromagnetisch beschleunigen, um den Rückstoß, den wir eben schon angesprochen haben, zu generieren. Meistens ist das Xenon, was da benutzt wird als Gas, aber es wird aktuell auch so rumexperimentiert mit verschiedenen Metallplasmen. Also das hat auf jeden Fall noch eine kleine Zukunft vor sich.
Ja, hier mein Nukleartriebwerk, das funktioniert so, dass da der Treibstoff, das ist zum Beispiel Wasserstoff, der wird als Kühlmittel für den Reaktor verwendet, der Nuklearreaktor, der heiß wird, der erhitzt dabei den Wasserstoff und dann wird dieser heiße Wasserstoff benutzt, um das Raumschiff anzutreiben. Also der wird nach hinten ausgestoßen, dann haben wir wieder das Rückstoßprinzip und ja, je heißer der ist, desto schneller wird er eben ausgestoßen und je schneller, desto, ja.
Je schneller, desto schneller.
Je schneller, desto schneller, genau.
Der Witz ist ja eigentlich auch, dass man die Kernspaltung, die da benutzt wird, auch nutzen könnte für so einen elektrischen Antrieb. Also am Ende kommt es ja darauf an, was du mit der Wärme aus der Kernspaltung machst. Und entweder erhitzt du halt eben deinen Treibstoff und schießt ihn durch die Düse nach hinten, oder du kannst die Wärme auch in Strom umwandeln und dann wieder ein Gas, wie zum Beispiel Xenon, ionisieren und über elektrisches Feld durch Düsen nach außen beschleunigen. Also das ist ein ganz cooler Vergleich, finde ich hier gerade, die beiden Triebwerke, auch wenn man zuerst denkt, das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, nukleare Triebwerke sind einigermaßen vielseitig, wenn man so will. Ich meine, es gibt die offensichtlichen Nachteile, die wir alle kennen und die auch der Grund sind, warum das bisher nicht benutzt wurde. Es war übrigens nie die Rede davon, dass man so von der Erde startet. Also es wäre immer so gewesen, dass man klassisch chemisch, also so wie wir es jetzt kennen, Feststoff- oder Flüssigtriebwerk als erste Stufe haben und dann in den oberen Stufen eben diesen Kernreaktor, weil es halt einfach zu gefährlich ist, ne? Also falls dann da irgendwas passiert und man ist super nah an der Erde dran, wäre es halt mega ungeil.
Es würde auch gar nicht gehen, zumindest mit der Technologie so weit, wie sie ist, dass man überhaupt damit startet, weil die sehr wenig Schub haben.
Ja.
Also in dem Fall jetzt 35 Kilonewton, das würde nicht mal reichen, um das Triebwerk selbst anzuheben. Aber was mich jetzt tatsächlich ein bisschen nervt, Anne, mit dem Schub, obwohl der so niedrig ist, hätte ich dich wahrscheinlich geschlagen, oder? 35 Kilonewton?
Ja, natürlich. Also hättest du volle Kanne. 8 Millinewton Schub hat das Ionentriebwerk nur. Das ist eher zum langsam Beschleunigen. Cool. So ein Nuklearantrieb kommt immer mal wieder auf in der Raumfahrt. Also dieses ursprüngliche Projekt von der NASA, was ja so in den 60ern lief, das ging bis 1973 und ist dann eingestellt worden. Aber die Idee ist nicht so ganz vom Tisch. Also zum Beispiel jetzt gerade überlegt man ja, okay, wir wollen jetzt endlich mal zum Mars und vielleicht noch weiter. Wie können wir das hinbekommen und dann schneller sein? Also ein großes Problem ist ja die Weltraumstrahlung. Und das lässt sich höchstens umgehen, indem man einfach schneller irgendwo ankommt. Und da kommen so die chemischen Triebwerke langsam an ihre Grenzen. Deswegen hat die NASA immer mal wieder so Aufrufe zu so alternativen Antriebstechnologien und auch ganz konkret zu Nuklearantrieben. Irgendwie verläuft sich das dann immer wieder so ein bisschen. Also die hatten jetzt zum Beispiel eine Abmachung sogar 2023 mit Lockheed Martin für so einen Kernenergieantrieb. Der sollte eigentlich bis 27 getestet werden. Das wurde zwischendurch auch mal wieder aufs Eis gelegt. Es gibt noch eine Idee, die gerade so im Raum ist. Das haben die erst im März verkündet. Also das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht so schnell wieder eingestellt. Die NASA plant so eine Mission, die nennt sich Skyfall. Die wollen zum Mars fliegen mit so einem kleinen Helikopter, also ein bisschen wie bei Ingenuity. Und da haben die jetzt im März gesagt, dass sie dafür auch einen Kernenergieantrieb für den Flug zum Mars nutzen wollen. Also mal gucken, ob das passiert oder ob sie dann auch irgendwie dann doch wieder sagen, nein, danke. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, Vorteil ist, dass man einfach weniger Treibstoff braucht und mehr Zeug mitnehmen kann zum Beispiel auch. Deswegen, also die NASA sagt, die wären dann in 120 Tagen beim Mars. Das sind so 4 Monate statt bisher so um die 7. Also könnte sich auf jeden Fall schon lohnen.
Ich nutze sie bei Kerbal Space Program auf jeden Fall sehr gerne. Da
ja. Okay, jetzt bin ich dran, dich herauszufordern als nächstes. Ich habe was Interessantes als nächstes. Das wird gleich alle freuen, die Star Trek mögen.
Oh, ich kann es mir schon denken.
Aber ich bin mir ganz unsicher, was ich am besten nehme. Oh Mann. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich frage nach der Brenndauer. Was hast du?
Ja, du musst erst sagen.
Ich habe tatsächlich den Warp-Antrieb. Aber es ist super schwierig, sich hier eine Kategorie oder generell in diesen Kategorien, die wir bisher haben, zu denken, weil der Warp-Antrieb was komplett anderes ist als alle anderen Antriebstechnologien, die wir hier besprechen. Und man über Schub und so weiter nicht super konkrete Aussagen treffen kann. Deswegen probiere ich es mit der Brenndauer, die wir hier auf der Karte mit 3 Jahren haben.
Oh, okay. Also da haben wir wieder was, worüber man vielleicht diskutieren muss. So eine Sache, die ich bei Quartetts liebe. Aber wahrscheinlich habe ich gewonnen.
Nein.
Ich habe Jahre bis Jahrzehnte.
Oh, wow.
Ich habe den Antimaterieantrieb. Auch was extrem Spekulatives. Und da habe ich hier stehen, Jahre bis Jahrzehnte Brenndauer.
Ich habe das Gefühl, vielleicht können wir so lange diskutieren, bis du dich auf ein Unentschieden einlässt, weil bei den 3 Jahren, die hier bei mir auf der Karte stehen, ist auch so ein kleines Sternchen und da steht, die 3 Jahre kommen aus dem offiziellen Star Trek Handbuch und sind für die USS Enterprise. Also es ist jetzt nichts aus dem realen Leben, aber der Warp-Antrieb könnte tatsächlich irgendwann mal real sein. Das ist das Coole daran. Also es ist inspiriert aus der Science-Fiction, Aber es gibt tatsächlich mehrere Ausrufezeichen, mehrere wissenschaftliche Arbeiten, die sich tatsächlich damit beschäftigen, wie man sowas realisieren könnte. Und es geht theoretisch. Und wenn ich sage, es geht theoretisch, dann heißt das, man kann die Grenzen der allgemeinen Relativitätstheorie so weit ausdehnen, dass man sagen kann, es geht innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie. Also es gibt ein ganz berühmtes Paper dazu, das ist von Miguel Alcubierre, das ist ein mexikanischer Forscher. Und der hat schon in den 90ern ein Paper verfasst, da wird dann auch oft der Warp-Antrieb nach Alcubierre genannt. Der Haken ist da so ein bisschen, wahrscheinlich habt ihr es alle schon im Hinterkopf jetzt gerade, wir wollen schneller als Lichtgeschwindigkeit sein. Also das ist der ganze Witz von dem Warp-Antrieb. Wenn wir hören schneller als Lichtgeschwindigkeit, dann kommt direkt irgendwie Einstein in unser Ohr und sagt, nichts kann schneller als Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sein. Und das stimmt auch, kein Objekt kann sich in der Raumzeit schneller als Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bewegen. Aber der Warp-Antrieb, der schummelt sich da so ein kleines bisschen rum und ist quasi so konzipiert, dass sich die Raumzeit so staucht und dehnt, dass es quasi nur so aussieht, als würde man schneller als Lichtgeschwindigkeit sein, aber das Objekt bewegt sich eigentlich nicht so schnell im Raum. Aber das ist eigentlich der Witz, deswegen heißt es auch Warp-Antrieb, dass man die Raumzeit warpt quasi um das Objekt herum. So, das ist die Grundidee davon. Und bei Alcubierres Antrieb ist es jetzt zum Beispiel so, dass der Workaround ist, dass man sogenannte exotische Materie braucht. Und da haben wir jetzt so ein kleines bisschen das Hindernis, was wir noch, oder das große Hindernis, was wir noch überwinden müssen. Denn exotische Materie, das ist Materie mit einer negativen Masse. Und das ist wieder etwas, was es theoretisch geben könnte im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, aber wir haben es noch nie gesehen. Das ist übrigens nicht Antimaterie, ne? Exotische Materie ist nicht Antimaterie, sagen wir jetzt gleich wahrscheinlich noch mehr zu, weil du ja den Antimaterie-Antrieb hast. Antimaterie hat eine positive Masse.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es beim Warp-Antrieb so, wenn es das eine gibt, von dem wir nicht wissen, ob es das gibt, dann könnte das andere auch funktionieren.
Ja, genau so ist es im Prinzip. Ja. Man braucht auch irre viel Energie. Also bei Alcubierre ist es, glaube ich, noch, dass man mehr Energie braucht, als die gesamte Masse im Universum hat. Das wurde dann auch in anderen Arbeiten schon mal so gedrückt. Dann braucht man nur noch so viel Energie, wie unser Sonnensystem hat zum Beispiel. Ist halt auch irre viel.
Wenn wir jetzt zum Beispiel 200 Gramm Materie und 200 Gramm Antimaterie haben und die zueinander bringen, dann lösen die sich einfach auf. Also wirklich nicht in nichts, aber es gibt keine Masse mehr dann danach, keine Materie, keine Antimaterie, sondern nur noch Energie. Also die 200 Gramm bzw. 400 Gramm insgesamt, die lösen sich komplett in Energie auf. Und das ist eine ganze Menge Energie.
Ja, das ist echt krass, weil die zerstrahlen dann zusammen und zwar nach E ist gleich mc Quadrat. Und dabei entsteht aus sehr wenig Masse sehr, sehr viel Energie. Also jetzt bei 200 Gramm Materie und 200 Gramm Antimaterie, das kann man sich übrigens so ein bisschen so vorstellen wie eine Banane und eine Antibanane, jetzt nur so von von der Masse her. Daraus entstehen 10 Milliarden Kilowattstunden. 10 Milliarden, das ist krass viel. Wir hatten ja vorhin schon mal die Saturn V mit dem F1-Triebwerk und der Treibstoff, der in der Saturn V ist, der hat eine Energie von etwa 10 Millionen Kilowattstunden. Mhm. Also grob gerechnet ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber man könnte sagen, wir könnten 1000 Mal zum Mond und zurück mit nur einer Banane und einer Antibanane. Es ist irre viel.
Ein Vorteil vielleicht, den Antimaterie-Triebwerke gegenüber dem Warp-Antrieb haben, ist, dass sie gar nicht mal so spekulativ sind, auf jeden Fall noch weit in der Zukunft. Aber Antimaterie, die stellen wir schon fleißig her, zum Beispiel im CERN, in einem riesengroßen Teilchenbeschleuniger. Und da wurde letztens auch zum ersten Mal ein Antimaterietransport durchgeführt. Das Problem ist eben, diese Antimaterie, die darf nicht mit irgendeiner anderen Materie in Kontakt kommen, sonst löst sie sich eben auf. Und ich kann die ja nicht einfach in eine Kiste tun, sondern muss sie so in einem Magnetfeld, in einem Vakuum schwebend halten. Wenn ich mir dann vorstelle, ich fahre auf einer Straße, wo es ein bisschen holprig ist, dann fliegt das ja auch in diesem Magnetfeld hin und her und geht vielleicht kurz gegen die Wand und löst sich dann auf und ist weg. Und deswegen ist das schon eine große Sache gewesen, als sie da letztens am CERN, ich glaube, so knapp 100 Antielektronen über 5 Kilometer oder so transportiert haben.
Also wir können uns merken, es ist schwer herzustellen, also auch super kostenintensiv natürlich. Man müsste das ja alles künstlich herstellen. Antimaterie liegt ja leider nirgendwo rum und kann abgebaut werden. Und schwer zu halten. Ich meine, du hast jetzt ja gerade gesagt, 100 Positronen.
Ja,
ja ist, das ist ein. Das ist noch nicht eine Antibanane.
Nee.
Also das ist sehr, sehr wenig, genau. Aber wenn es dann irgendwann mal gehen würde, hätte man einen richtig coolen Antrieb, der dann übrigens so ein bisschen so ähnlich funktionieren würde wie dieser thermische Kernenergieantrieb, den wir eben hatten. Weil du dann diese Energie, die bei dieser Annihilierung von Materie und Antimaterie entsteht, die kannst du dann nutzen, um Wasserstoff zu erwärmen und dann wieder aus einer Düse zu stoßen. Also man braucht dann trotzdem immer noch so eine Art zweiten Treibstoff, den man nach hinten ausstößt, um diesen Rückstoß zu haben. Das ist die eine Idee. Oder, wenn man extra cool sein will, dann nutzt man nur Antimaterie und nicht noch so einen zweiten Treibstoff. Da entstehen quasi in so verschiedenen Schritten auch noch geladene Teilchen und die können dann wieder, da haben wir dann wieder unseren elektromagnetischen Antrieb, die können dann wieder so magnetisch geleitet werden und dann quasi in einen Rückstoß bilden. Das heißt, man hat dann so eine Art Ionenantrieb wieder am Ende. Und das sind, wir sagen das hier alles so, als wäre es auch so crazy, ist es crazy, aber es sind reale Konzepte, also reale Konzepte, die auch gar nicht so super neu sind. Es gibt zum Beispiel ein Konzept, das kommt aus den 80er Jahren von der US Air Force und da haben die sich schon überlegt, ja, wäre doch cool, so einen Antimaterieantrieb in genau dieser Form zu haben.
Ja, ich finde das super spannend, weil am Ende ist es, bis auf den Warp-Antrieb jetzt, da ist es was ganz anderes. Ja. Aber wie du ja vorhin gesagt hast, es geht immer nur darum, Sachen hinten rauszuschießen,
ja,
möglichst schnell. Und eigentlich ist es ganz egal, wie ich das mache. Ich kann da auch in meinem Raumschiff sitzen und Tennisbälle hinten rauswerfen.
Stimmt.
Das würde mich auch antreiben. Aber es gibt eben sehr, sehr, sehr kluge Leute, die sich da überlegen, wie können wir das möglichst effizient, möglichst schnell machen und sich dann die verrücktesten Sachen überlegen. Also ja, ein Antimaterietriebwerk, das ist schon, ja, es gibt's noch nicht, aber es ist nicht unrealistisch. Es ist auch nicht irgendwie so wie beim Warp-Antrieb, so das muss funktionieren, dass das funktioniert oder so dieses theoretische Konzept muss es geben, sondern wir müssen es einfach schaffen.
Nee, da ist die Hürde halt einfach nur, dass wir nicht so viel Antimaterie haben und es sich wirklich lagern können. Aber also,
genau,
es gibt ja quasi schon alle Zutaten für dieses Triebwerk.
Alles wurde genau schon bewiesen, krass, dass es funktioniert. Wir können sie herstellen, ja, wir können sie lagern. Ja, jetzt müssen wir es, wie gesagt, nur noch in eine Rakete einbauen.
So, jetzt haben wir einige Antriebstechnologien besprochen und die Frage drängt sich ja jetzt so ein bisschen auf, hier gerade am Ende, wo wir Warp-Antrieb und Antimaterie hatten. Was ist die Zukunft? Also ich finde es super schwer zu sagen, was haben wir in 10 Jahren, was haben wir vielleicht in 100 Jahren. Wir haben diese Frage mal weitergegeben an jemanden, der sich beruflich damit beschäftigt. Und zwar Physiker und Professor für Raumfahrtsysteme Martin Theimer von der TU Dresden. Der forscht nämlich ganz konkret daran, wie wir uns in Zukunft im All fortbewegen.
Ich bin auf der Suche nach dem Warp-Antrieb. Nur, das Problem ist, es gibt keine Theorie dazu. Jede Theorie sagt, das gibt's nicht. Das heißt, ich muss es anders machen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, also teste ich jegliche Möglichkeit und mache Experimente dazu, um zu schauen, ob es vielleicht irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn wir ganz allgemein sprechen, die Zukunft der Raumfahrtantriebe ist definitiv in der Art und Weise nuklear. Warum? Weil die Energiedichte aufs Gewicht bezogen, jetzt zum Beispiel zwischen Wasserstoff, Sauerstoff, das ist so, sagen wir so, die energiereichste Reaktion, die wir derzeit verwenden für Raumfahrtantriebe. 7 Größenordnungen darüber ist die Energiedichte, wenn Sie Kernspaltung verwenden würden. Also das ist nicht ein Faktor 7, sondern das sind 7 Nullen. Ja. Aber genau, Sie haben mich gefragt wegen Antimaterie und Co. Ich sage einmal, ist nicht notwendig. Ja. Also natürlich, Antimaterie hat eine noch höhere Energiedichte. Aber wenn ich Ihnen sage, dass Sie eben schon 7 Größenordnungen gewinnen, wenn Sie von chemisch auf Kernspaltung gehen, etwas, was wir ja schon seit 70, 80 Jahren tun und beherrschen, ob Sie da jetzt noch 2 Größenordnungen drauflegen, das mit Antimaterie zu machen, das ist nicht notwendig. Klassische nukleare Antriebssysteme sind absolut ausreichend, um das gesamte Sonnensystem, wie wir es kennen, zu erforschen, besiedeln, hinzufliegen, alles zu machen. Wir können das Sonnensystem nicht wirklich verlassen. Ja, das ist die Kehrseite, nicht in unserer Lebensdauer, auch nicht mit einem Antimaterieantrieb. Das ist das, wo man eben sich etwas Neues überlegen muss. Wir schließen nichts aus. Jules Verne hat ja auch einmal gesagt, zum Beispiel, alles muss möglich sein, was wir uns ausdenken können, weil wir sind ja auch ein Teil der Natur, wir können uns ja nichts Unnatürliches ausdenken.
Ich finde, das klingt auch erstmal plausibel, ne? Also, dass wir uns jetzt so langsam in Richtung Zukunft bewegen und nicht nach den chemischen Triebwerken als nächstes den Warp-Antrieb haben, wäre natürlich cool, aber macht natürlich Sinn, halt erstmal so ein bisschen schneller werden mit den Kernenergieantrieben und dann gucken wir mal weiter. Vor allem, wenn das halt mit der Kernfusion klappt. Also, das wäre dann ja richtig cool, wenn wir dann solche Raketen hätten.
Ich fand das schön, wie du das gesagt hast, langsam in Richtung Zukunft bewegen. Und ich hoffe, in dieser Zukunft haben wir dann auch Antibananen.
Ich hoffe auch. Oh ja, die Antibananenrakete. Bitte mach die noch, solange wir noch leben. Bitte.
Anne, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber im Alter wird mir mein Geburtstag immer unwichtiger, muss ich sagen. Es ist immer irgendwie so ein netter Tag. Was mir noch nie passiert ist, dass ich meinen Geburtstag vergesse, aber Anne, das ist uns passiert. Wir hatten in der letzten Folge unser einjähriges Jubiläum als Podcast und wir haben es gar nicht gemerkt. Happy Birthday, Anne.
An uns, ja. An uns. Happy Birthday to us, aber auch to you, denn alle, die uns hören, sind natürlich ein großer und wichtiger Teil vom Podcast.
Ja, wir freuen uns total über so coole HörerInnen wie euch. Das ist mir, muss ich wirklich jetzt mal sagen, gerade heute auch wieder aufgefallen, als ich ins Mailfach reingeschaut habe und zwei wirklich sehr, sehr nette Mails gesehen habe. Das ist leider heutzutage nicht so ganz selbstverständlich, dass man nette Mails kriegt und dass man, selbst wenn man Kritik kriegt, die ihr uns auch immer wieder schickt, zu Recht dann auch, weil wir irgendeinen Fehler gemacht haben, was ja auch passieren kann, aber dass diese Kritik dann auf eine nette Art und Weise geschrieben ist, wirklich so, dass man das gern liest und dass man sich freut. Was für coole Leute man mit seinem Podcast erreicht, das freut einen dann auch umso mehr, die nächste Folge wieder zu machen. Vielen, vielen Dank euch. Wenn ihr noch mehr Anmerkungen, Fragen, Kritik, Themenvorschläge, schickt ihr uns auch immer wieder. Wenn ihr noch mehr davon habt, dann schickt uns das gerne an liftoff@ard.de. Dankeschön.
Danke.